HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühlingssonntag. Heute steht er ja im Kalender, der Frühlingsanfang. Die Tage werden sonniger, das haben wir in den vergangenen Tagen gemerkt. Die ersten Frühlingsblüher setzen Farbtupfer in die Landschaft und wer kann, nutzt die Gelegenheit, draußen Licht und Energie zu tanken. Und genau darum geht es auch heute in unserem Sonntagsthema hier in HR Info, die Kraft des Frühlings. Darüber hinaus haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Neue Ausstellung in neuen Räumen. Nach Umbau wird heute das bekannte Museum Judengasse in Frankfurt wieder eröffnet. Fatima möchte Deutsch lernen. Ehrenamtliche in Gießen geben somalischen Flüchtlingen Sprachunterricht. Und Kampf gegen den Salafismus. Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam kooperiert mit dem Landeskriminalamt. Das Jüdische Museum in Frankfurt wird zurzeit innerlich und äußerlich kräftig umgebaut. Es wird renoviert, eine neue Leitung setzt neue Akzente, die Dauerausstellungen des Museums werden neu konzipiert. Das Jüdische Museum hat ja in Frankfurt zwei Standorte. Im Rothschild-Palais am Mainufer wird noch bis 2018 gebaut. Im Museum Judengasse in der Innenstadt sind die Arbeiten jetzt beendet worden. Dort wird ab jetzt das jüdische Leben in Frankfurt vor 1800 präsentiert. Heute wird das Museum Judengasse feierlich eröffnet. Unser Reporter Johannan Schelliem konnte vorab schon einmal einen Blick in das neue Museum werfen.
Das neue Haus eröffnet mit einem Kaleidoskop facettenreicher Überraschungen. Miriam Wenzel, die neue Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main, zur Konzeption.
Man betritt jetzt also das Museum Judengasse und läuft zuerst vorbei an der Gedenkstätte Börneplatz, also an der Erinnerung an die ermordeten und deportierten Juden Frankfurts, auf deren Rückseite, in der Rückseite dieser Wand, ja der jüdische Friedhof, der bereits zurückdatiert ins Mittelalter. Also einer der ältesten jüdischen Friedhöfe Europas überhaupt, auch bedeutsamsten. An dem läuft man sozusagen zuerst vorbei und wir nehmen in unserer Audioführung insbesondere auch auf den Friedhof Bezug.
Im Untergeschoss der Frankfurter Stadtwerke wird der Alltag und das Umfeld der Frankfurter Judengasse audiovisuell und spielerisch belebt, sodass nach dem zweijährigen Umbau das Zwangsquartier, das 1462 zwischen der Stadtmauer und dem jüdischen Friedhof entstand, in seinem historischen und sozialen Kontext verblüffend sichtbar wird. Wobei Miriam Wenzel die konfliktreiche Geschichte des eigenen Hauses nicht aussparen will.
Wir thematisieren sowohl diesen Konflikt von 1987, also das Zustandekommen überhaupt dieses Museums, als auch die Vielschichtigkeit des Ortes. Sprich, hier ist der Friedhof, der erwähnte, der von den Nationalsozialisten systematisch geschändet und zerstreut wurde. Und hier ist eben heute das Museum, was aufgrund des Konflikts 87 durchgesetzt wurde. Also diese Vielschichtigkeit dieses Ortes rücken wir als Auftakt des Museums am Anfang in den Blick.
Viele Geschichten werden in den restaurierten Ruinen der fünf Häuser der Judengasse erzählt. Die Grundmauern werden möbliert.
Und hier thematisieren wir zum Beispiel, das finde ich eigentlich eine nette Geschichte, das Leben einer Witwe, der Witwe Rösel, die also sich und ihre Kinder damit durchgebracht hat, dass sie, was damals eben sehr weit verbreitet war, Kleidung weiterverwertet hat. Hier also in Form dieses Tora-Vorhangs, wahrscheinlich für eine Wandertora, denke ich. Und hier sehen Sie auch die Werkzeuge, die also hier vor Ort dann gefunden wurden. Ja, Patchwork der frühen Neuzeit.
Neben Audiostationen richten sich eine differenzierte Lichtregie und niedrigere Spielstationen auch an Kinder, die das Leben der Ghettobewohner mit Rate, Steckspielen und Hausgeschichten erkunden können.
Ja, der Gedanke für die Kinder ist so, es gibt eben diese Stationen, diese Spiele für die Kinder und gleichzeitig wird es einen Katalog geben, was die Kinder nochmal auf Spurensuche hier durch das Museum schickt, um Sachen zu erkunden. Der Gedanke ist wirklich der eines Familienmuseums. Das heißt, wir wollen, dass Familien hierher gehen können mit den Kindern, die Eltern quasi auch ein bisschen Zeit und Muße haben, auch sich was anzuschauen und die Kinder währenddessen dann an den Kinderstationen spielen. Das untermauern wir auch, das haben Sie ja im Programm gesehen, auch mit Familienführungen und einem richtigen Kinderprogramm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Film startet. Ah ja, dann schauen wir uns den nochmal an.
Das kann man nun ab Sonntag tun und dabei einen gediegenen, modernen Film mit verblüffender Grafik genießen, der im Kontrast mit dem neuen Acrylmodell des dreireihigen, dichten Ghettos die Größe und Geschichte der Frankfurter Judengasse in einer bisher nicht realisierten Weise sichtbar werden lässt.
Heute wird in Frankfurt das umgebaute und umgestaltete Museum Judengasse wieder eröffnet, Johannan Scheliem berichtete. Warum radikalisieren sich junge Menschen und werden zu Islamisten? Das versucht das Forschungszentrum Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität herauszufinden. Dafür arbeiten die Frankfurter Wissenschaftler weltweit mit anderen Universitäten und jetzt auch mit dem Landeskriminalamt zusammen. Von den Forschungsergebnissen sollen unter anderem auch Schulen profitieren, um Schüler besser vor Radikalisierung schützen zu können.
Es herrscht Ruhe auf der Etage des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität. Von den 16 Mitarbeitern ist kaum einer zu sehen. Das liegt daran, dass einige Mitarbeiter in Marokko oder Pakistan forschen. Ein Team von 6 Leuten sei außerdem im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, um in der salafistischen Szene Studien zu betreiben, sagt die Institutsleiterin Susanne Schröter.
Leute, die sind in Moscheen gegangen und haben sich die Predigten angehört, die haben Netzwerke analysiert, die haben Interviews geführt.
Ziel der Arbeit des Forschungszentrums ist es zu erkennen, warum junge Menschen sich radikalisieren, warum werden sie zu Islamisten, aus welchen unterschiedlichen Milieus stammen sie. Um zum Beispiel mit Akteuren der Koranverteilaktion in Wiesbaden ins Gespräch zu kommen, hat Susanne Schröter schon mal Obst mitgebracht.
Ich habe gesehen, die essen immer nur Kekse und dann habe ich gesagt, hören Sie zu. Der Prophet Mohammed hat schon gesagt, man soll auf seinen Körper und seine Gesundheit achten und immer nur Kekse essen, ist absolut unislamisch, nehmen Sie mal ein bisschen Obst von mir. Und dann hat sich das zusehend entspannt. Ja, sie haben mir dann auch Kekse gegeben und wir haben ein paar ganz nette Gespräche geführt.
Die Frankfurter Wissenschaftler betreiben nicht nur Feldarbeit, sondern sind auch weltweit mit anderen Universitäten vernetzt. Es gehe auch um den weltweiten Dschihadismus. Wo entstehen rechtsfreie Räume? Wie hängen Entwicklungen außerhalb Europas mit den hiesigen zusammen? Fragt Susanne Schröter.
Weil die Akteure reisen, die Ideologien reisen, das Geld reist, die Waffen, alles ist grenzüberschreitend und wir schauen uns eben an, was passiert da in diesem transnationalen Feld.
Seit dem Herbst 2014 gibt es das Forschungszentrum Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Uni. Das LKA sei bei einer der ersten Tagungen auf sie zugekommen und habe eine Zusammenarbeit angeboten, erzählt Leiterin Schröter. Von der Sichtung der Polizeiakten erhofft sie sich, besser zu verstehen, warum junge Menschen sich vom Salafismus und Dschihadismus angezogen fühlen. Von diesen Erkenntnissen könnten vom Jugendarbeiter über den Stadtplaner bis zum Lehrer viele Teile der Gesellschaft profitieren. Vor allem die Schulen seien beim Thema Radikalisierung von Jugendlichen gefragt, glaubt Susanne Schröter.
Wo man tatsächlich präventiv in einem weiten Sinne wirken kann. Das heißt, Toleranzerziehung gehört meiner Meinung nach auf den Lehrplan. Nicht nur einmal, ja, sondern permanent und mit unterschiedlichen Mitteln eingeübt, damit Kinder und später auch Jugendliche gefeit davor sind, zu glauben, es sei normal, wenn man sich selbst überhöht und andere abwertet.
Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam versucht mit öffentlichen Diskussionen und Veranstaltungen über den Salafismus und seine Gefahren zu informieren. Das Institut unterstützt dabei moderne und demokratische Muslime. Ein bisschen Beistand erhoffen sich die Wissenschaftler von einem multireligiösen Schrein, der in einer Büronische steht. Die zahlreichen religiösen Objekte stammen von Mitarbeitern des Instituts, erklärt Mitarbeiter Oliver Bertrand.
Da ist jetzt aus allen Religionen was zusammengetragen worden, viel vom Islam, Christentum aus allen Konfessionen. Wir haben jüdische Ornamente, hinduistische, alles blinkt und leuchtet, so ist das hier gut in Aktion und wird von allen auch so gut geheißen.
Ein multireligiöser Schrein hilft den Forschern im Forschungszentrum Globaler Islam in Frankfurt bei ihrer Arbeit. Die Forscher wollen herausfinden, warum sich gerade junge Menschen vom Salafismus und Dschihadismus angezogen fühlen. Und dafür arbeiten sie weltweit mit Universitäten zusammen und unterstützen moderne und demokratische Muslime. Unser Reporter Frank Angermund stellte das Zentrum vor. Im Kino kann man zurzeit in dem Film Spotlight die Erschütterung nachvollziehen, die der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Boston in den USA vor rund 15 Jahren ausgelöst hat. Rund 6 Jahre ist es her, dass die katholische Kirche hierzulande durch die Aufdeckung von sexueller Gewalt durch Priester in Aufruhr geriet. Man sollte meinen, dass Kirchenverantwortliche weltweit daraus gelernt hätten. Aber jetzt ist in Frankreich ein neuer Skandal publik geworden. Dort soll ein Kardinal einen pädophilen Priester jahrelang gedeckt haben.
Frankreichs Kirche steht unter Schock. Eigentlich sollte auf dem Frühlingstreffen der französischen Bischofskonferenz ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Doch nun steht die Versammlung der Geistlichen im Zeichen eines Pädophilie-Skandals. Es geht um mehrere Fälle von Missbrauch in der Diözese Lyon. Der Vorwurf der mutmaßlichen Opfer: Der Kardinal der Diözese, Philippe Barbarin, habe einen Priester gedeckt, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre junge Pfadfinder sexuell missbraucht haben soll. Erst Ende August letzten Jahres hatte Kardinal Barbarin ihn seines Amtes enthoben. Bertrand Virieux, eines der mutmaßlichen Opfer, ist fassungslos. Bis 2015 hat der Priester noch Kinder getauft, obwohl wir um die 60 Personen sind, die sich als Opfer von ihm zu erkennen gegeben haben. Die Vorfälle sollen passiert sein, als Barbarin noch nicht Erzbischof von Lyon war. Er soll aber ab 2007 davon erfahren haben. Doch passiert sei nichts, beschwert sich François Deveau, ein weiteres mutmaßliches Missbrauchsopfer, der mit dem Priester darüber gesprochen haben will. Er sagte mir, dass die Diözese von Lyon auf dem Laufenden war. Alle dort, auch Kardinal Barbarin. Es gibt also Leute in verantwortlichen Positionen, die das gewusst haben und nichts gemacht haben. Und das ist inakzeptabel. Gegen den Priester, der sexuelle Übergriffe auf die ihm anvertrauten Pfadfinder zugegeben hat, wurde Ende Januar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch gegen den Kardinal und andere Mitglieder der Diözese laufen Vorermittlungen. Gestern dann kamen neue Vorwürfe ans Licht. Ein hoher Ministerialbeamter, der unter einem Decknamen an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat Anzeige gegen Kardinal Barbarin erstattet. Auch hier geht es um mutmaßliche sexuelle Übergriffe durch einen Priester aus Lyon, vor mehr als 25 Jahren. Der heute 42-jährige Mann habe sich, so sagt er, bereits 2009 an den Kardinal gewandt. Der habe zugegeben, über die Vorfälle informiert gewesen zu sein, doch den Priester ließ er im Amt. Kardinal Barbarin stritt ab, jegliche Vorfälle von Kindesmissbrauch in seiner Diözese verheimlicht zu haben. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, dass ich niemals auch den kleinsten Akt von Pädophilie gedeckt habe. Ich bin seit 17 Jahren Bischof. In der Zeit habe ich zweimal von solchen Fällen erfahren, durch Personen, die damit auf mich zukamen. Jedes Mal habe ich den Priester sofort suspendiert. Der Pädophilie-Skandal sorgt in Frankreich derart für Aufregung, dass sich sogar Premierminister Valls eingeschaltet hat. Der Priester hat Vertrauen gebrochen, er hat schweren Verrat begangen, psychisch und moralisch, mit erheblichen Schäden für das Leben dieser Männer, sagte Valls im französischen Radio. Und deshalb braucht es hier nicht nur Mitleid, sondern Klarheit, Taten und Gesten. Die Männer der Kirchen haben eine Verantwortung und Kardinal Barbarin muss seiner Verantwortung gerecht werden. Der Kardinal hat seinen Rücktritt bislang ausgeschlossen. Einige der Opfer haben sich nun mit einem Brief an den Papst gewandt. Von ihm erhoffen sie sich Verständnis für das, was sie erlebt haben. Denn in ihre eigene Diözese haben sie kein Vertrauen mehr.
Die katholische Kirche Frankreichs im Schockzustand, nachdem ein Pädophilie-Skandal aufgedeckt worden ist. Unsere Korrespondentin Kerstin Gallmeier berichtete aus Paris.
HR Info. Himmel und Erde.
Viele Flüchtlinge sprechen kein Deutsch, selbst wenn sie schon mehrere Jahre in Deutschland leben. So geht es auch vielen somalischen Flüchtlingen im Landkreis Gießen. Aber das ändert sich jetzt, denn 3 Kirchengemeinden in Gießen bieten in ökumenischer Zusammenarbeit Deutschkurse für Flüchtlinge an. Dabei unterstützen rund 30 ehrenamtliche Helfer die Kirchen und bringen den Somaliern Deutsch bei. Eva Garge hat für uns eine dieser Deutschstunden besucht.
Ich bin Yasin, ich komme aus Somalia, ich lerne hier Deutschkurs. Ja, ist gut.
Ich bin Fatima, ich komme aus Somalia, ich spreche Deutsch lernen.
Fatima möchte Deutsch lernen, so wie alle hier. Rund 20 Somalis sitzen im Konfirmandenraum und üben. Einige leben schon seit mehr als 3 Jahren in Gießen und können kaum ein Wort Deutsch. Heute geht es um die Uhrzeit.
Es ist
12:40 Uhr.
40, ja, richtig, 40. Sehr gut. Aber auch 20:01 Uhr. Sehr gut.
Joachim Lenski ist zufrieden mit seinem Schüler. Jede Woche kommt er her und gibt 1,5 Stunden ehrenamtlich Deutschunterricht.
Einfach aus Spaß, damit die was lernen können. Sie sind ja den ganzen Tag unbeschäftigt und die Somalier bekommen keinen Sprachunterricht. Und habe gesagt, im Ruhestand kann ich da etwas tun, was den Menschen gut tut. Und die machen gute Fortschritte. Und das macht Freude.
3 Kirchengemeinden haben sich zusammengetan, um diesen regelmäßigen Unterricht zu stemmen. Denn angesichts der Flüchtlingskrise wollten sie helfen. Und gemeinsam hatten sie schnell mehr als 30 Ehrenamtliche gefunden, die sich jetzt hier engagieren. Darunter auch Bernd Ohlich, der ehemalige Leiter der Gießener Gesamtschule. Er berichtet, dass es zu Beginn in den Kursen viele Analphabeten gab.
Dass man mit sogenannten Anlauttabellen arbeitet, das heißt, sie müssen erstmal auch verstehen, was ist der Laut A und wie wird der als Buchstabe geschrieben. Und wenn ich bestimmte Laute und Buchstaben zusammensetze, dann kann ich auch anfangen zu lesen. Und das ist ein schöner Erfolg, denke ich, dass inzwischen wirklich auch jeder, wenn auch stockend, aber jeder kann lesen und kann auch schreiben.
3 Kurse gibt es insgesamt und die sollen auf jeden Fall bis Ende des Jahres stattfinden. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht klar. Dazu Pfarrer Klaus Pötz.
Unser Wunsch ist, dass wir das als feste Kurse hier in Gießen-Ost etablieren können. Das auch langfristig machen.
Geplant ist darüber hinaus auch, gemeinsam mit den Menschen aus Somalia Musik zu machen oder regelmäßig zu kochen. So funktioniert Integration, sagt Pfarrer Pötz. Und das tue nicht nur den Flüchtlingen gut, sondern belebe die gesamte Gemeinde.
Und das ist auch für uns ein Fund, auch für die Zukunft.
In den vergangenen Tagen haben sich viele über frühlingshafte Temperaturen gefreut und über die ersten richtig schönen Sonnentage des Jahres. Und das passt ja auch genau zum Kalender, denn heute ist Frühlingsanfang. Viele genießen ja diese Frühlingstage, auch wenn wir gelegentlich von Frühlingsmüdigkeit sprechen, spüren wir doch eine wohltuende Energie, die vom Frühling ausgeht. Die Kraft des Frühlings ist deshalb unser Sonntagsthema heute. Der Frühlingsanfang wird in eigentlich allen Kulturen und Religionen gefeiert, auch in den christlichen Kirchen. Und zwar zu Ostern. Auch wenn es da inhaltlich um den Tod und die Auferstehung Jesu geht, die Rituale und Symbole, wie zum Beispiel das Osterei oder der Osterhase, sind nicht gerade christlichen Ursprungs. Ich habe vor der Sendung dazu den Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti gesprochen und ihn gefragt, wie das zum Beispiel mit dem Osterhasen ist. Ich kann mich nicht erinnern, in der Bibel davon gelesen zu haben.
Sie würden auch einen Nobelpreis verdienen, falls Sie den Osterhasen in der Bibel entdecken. Der Osterhase ist eine evangelische Erfindung. Der Osterhase kommt von der Seite in die österliche Geschichte hinein, denn die Katholiken bekommen ihre Ostereier aus der Kirche. Sie wurden dort gesegnet, im Eierkörbchen, wurden nach Hause gebracht und alle fanden es schön. Auch die Protestanten, die eben nicht auf Eier zurückgreifen konnten, die aus der Fastenzeit übrig geblieben waren, weil man in der Fastenzeit keine Eier essen durfte. Da sie nicht aus der Kirche bekamen, mussten sie sich was anderes einfallen lassen und versteckten die Eier in den Gärten und die Kinder mussten die Eier suchen. Die Kinder fragten natürlich, wer hat die Eier denn da versteckt? Also musste man eine Art Schenkfigur erfinden und da gab es zunächst jede Menge unterschiedlicher. Das waren Hennen, das waren Hunde, das waren Katze, das waren Störche, Füchse und auch der Hase. Und der Hase setzte sich durch als Eierbeschenker, der die Eier eben im Garten versteckte. Und die Katholiken haben diesen Hasen natürlich nicht einmal geschenkt haben wollen. Und es dauerte bis in das 19. Jahrhundert, ehe der evangelische Osterhase auch von den Katholiken akzeptiert wurde.
Ostereier, die sind ja gerade schon Stichwort gewesen bei Ihnen, Herr Becker-Huberti. Haben die denn ursprünglich was mit dem christlichen Fest der Auferstehung Jesu im engsten Sinne zu tun?
Eier tauchen in nahezu allen Religionen auf und sind Symbol für das Leben oder es sind Opfergaben. Im Judentum zum Beispiel, wenn jemand verstorben ist, dann liegen gekochte Eier auf dem Tisch als Symbol für das Leben. Und im Christentum tauchen sie auf als rot gefärbte gekochte Eier, die eben das Grab Christi symbolisieren sollen. Kalt und hart auf der einen Seite, die Farbe Rot zeigt aber dennoch das Leben in diesem Grab an. Vor 1054 ist bereits bekannt, dass die Priester nach dem österlichen Gottesdienst den Gläubigen ein solches Ei schenkten. Und das ist heute in der Ostkirche noch immer so.
Viele uralte Osterbräuche sind gar nicht so alt und haben auch mehr mit vorchristlichen Frühlingsbräuchen als mit dem christlichen Osterfest zu tun. Das war der Kölner Brauchtumsexperte Professor Manfred Becker-Huberti. Der Frühling ist wunderbar. Die Natur erwacht zu neuem Leben. Blumen blühen, Bäume knospen und nach wird dann alles grün. Genau wie in der Natur kommt auch bei uns die Lebensenergie nach den Wintermonaten wieder zurück. Wir erleben alljährlich den Frühling der Seele. Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit der Heilpraktikerin Viola Bugle gesprochen. Die kennt sich auch in der traditionellen chinesischen Medizin sehr gut aus. Und der Frühling ist dort ein großes Thema. Frau Bugle, warum reagiert die Seele jedes Jahr eigentlich wieder so intensiv auf den Frühling?
Das liegt daran, dass auch wir als Menschen im Zyklus der Jahreszeiten leben. Also in der chinesischen Medizin ist der Winter dem Element Wasser zugeordnet. Und das steht für Rückzug, Besinnung und Regeneration. Im Frühling dagegen dominiert das Element Holz und wie die Pflanzen den Neubeginn der Natur zeigen, indem sie nun wachsen will und auch unsere Seele das Leben wieder begrüßen. Dies entspricht den ureigenen Gesetzen der Natur.
Wie kann man vielleicht diese Wirkung des Frühlings auf unsere Seele sich eigentlich genauer vorstellen?
Ich arbeite da gerne mit einem Bild, das ich sehr anschaulich finde, und zwar entspricht die Zeit des Winters so die Zeit eines Samenkorns, das im Boden liegt und einfach die Ruhe und die Dunkelheit nochmal braucht oder auch die Kälte braucht, um dann im Frühjahr aber die Kraft zu haben, wirklich auszutreiben und zu blühen. Wenn jetzt eben gerade Licht und Wärme zurückkehren, sind die Bedingungen gut, dass wie in der ganzen Natur eben auch unsere Kräfte wiederkehren und das Leben eine Chance hat. Diese Eigenschaften des Holzelements, die bedeuten Aktivität, Wachstum und Flexibilität. Es ist aber auch wichtig, auf eine gute Verwurzelung zu achten und nicht von den Frühjahrsstürmen, die mit dem Leben kommen, so umgerissen zu werden. Das Element Holz steht dann aber auch für das Treffen von Entscheidungen. Und da ist es jetzt gut, das kommende Jahr zu planen.
Wie kann man denn das, was Sie jetzt gerade beschreiben, dass unsere Seele im Grunde ja auch so etwas ist wie eine Pflanze, die jetzt wieder zu wachsen beginnt, wie kann man das alles irgendwie stützen und irgendwie unterstützen?
Also da tut es jetzt gut, einfach das Haus wieder zu verlassen. Und aus der Dunkelheit und der Ruhe und Wärme vielleicht auch rauszugehen und dann einfach soziale Kontakte und Freundschaften wieder aufzunehmen und erneut zu pflegen. Es hilft dann aber auch, wie im erwachenden Wald, sich mit der Farbe Grün zu umgeben, also entweder Kleidung oder sich einfach frisches Grün in die Umgebung zu stellen. Die Ernährung, die war ja im Winter oft relativ schwer. Und da ist es jetzt schön, wenn man dann leichte Dinge isst oder reinigende Dinge isst oder einfach die frischen Kräuter, die Natur jetzt bietet, zu sich nimmt. Und es gibt aber auch Lebensmittel, die den sauren Geschmack fördern. Die tun jetzt gut auf dem Speiseplan, denn das Saure zieht sich zusammen. Das ist so eine Gegenwirkung, damit die expandierende Kraft des Holzes nicht zu stark zerstreut.
Frau Bugle, wenn alles auf Aufbruch steht im Frühling, wieso kommt es dann zur Frühjahrsmüdigkeit?
Ja, auch das lässt sich mit dem Zyklus der 5 Elemente erklären. Diese gehen im Jahreslauf ineinander über. Und wenn man in der einen Zeit so wenig auf sich achtet, dann kommt halt oft die Erschöpfung in der nächsten. Und gerade der Winter ist ja, wie wir das vorhin auch schon erläutert haben, eben die Zeit, wo man eigentlich Ruhe und Besinnung und Regeneration braucht. Und wenn man da zu aktiv gelebt hat, dann fehlen jetzt einfach die Kräfte für das neue Durchstarten.
Das klingt ja so, als ob das ein typisches Phänomen unserer Zeit wäre und unserer modernen Gesellschaft. Ist das zutreffend? Ist die Frühjahrsmüdigkeit eigentlich jetzt erst ein Phänomen unserer Zeit?
Also da gibt es interessanterweise Texte aus der chinesischen Medizin, die bereits über 2000 Jahre alt sind, die genau dieses Problem beschreiben. Also es ist eben ganz klar nicht nur ein Phänomen der heutigen Zeit, allerdings verstärkt der heutige Lebensstil dieser ständigen Verfügbarkeit und Leistungsbereitschaft das Problem sehr stark. Also wir gönnen uns einfach keine Pause mehr und erleben dann halt nach so einem Winter, wo wir vielleicht noch sehr aktiv waren, dann die Erschöpfung im Frühjahr, wenn auch noch die Natur von außen neue Kräfte von uns fordert. Weil die Natur fordert uns ja eigentlich auf, jetzt zu wachsen und zu blühen.
Wie begegnet man dieser Frühjahrsmüdigkeit? Also ich weiß, es sind nicht alle Menschen davon betroffen, ganz klar, aber immerhin doch sehr viele. Haben Sie Vorschläge, was wir tun können, um ihr entgegenzuwirken?
Das eine ist zum einen Ruhepausen mal einzuhalten. Das hätte man natürlich besser jetzt schon im Winter gemacht, aber gut. Auch jetzt tun sie noch gut. Und ich sage so, wenn Leute einfach todmüde sind, dann sollen sie einfach mal ein paar Tage lang viel und auch genussvoll schlafen, sich dafür nicht irgendwie noch zu geißeln, sondern wirklich das auch zu genießen. Vielleicht reicht das dann einfach schon, um die Kräfte wieder aufzufüllen. Es ist dann aber auch wichtig, sich Termine zu setzen, wann man wieder aktiv wird, damit man nicht einfach in diesem passiven Trott bleibt. Da helfen jetzt gerade Spaziergänge. Es hilft mal, frische Luft jetzt ganz tief einzuatmen. Übungen aus dem Qigong oder Tai Chi unterstützen dann das. Einfach rausgehen, Licht und Sonne bewusst genießen. Dann zum Thema Ernährung ist es jetzt eben hilfreich, wenn man sich leicht ernährt, reinigend, um diese Winterschwere loszuwerden. Treffen mit Freunden und Freundinnen ist sehr gut. Und dann einfach Entscheidungen für Ruhe und Aktivität auch bewusst zu treffen und dann eben auch diese Entscheidungen mal zu befolgen.
Die Kraft des Frühlings. Klaus Hofmeister sprach darüber mit der Heilpraktikerin Viola Bugle. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Sie können die Beiträge noch einmal nachhören. Sie finden die Sendung als Podcast bei uns im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.